Willkommen beim Stadtgespräch der Kleinen Zeitung. Wir reden in dem Podcast darüber, was Klagenfurt und Villach bewegt. Und wie in unserer ersten Folge stellen wir auch heute das Gespräch unter das Thema Matura, was nun? Und die Antworten, denen wir heute nachgehen wollen, die heißen Gap Year und Auslandsaufenthalte. Und die beiden Gesprächspartner, die wir uns heute eingeladen haben, darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Zum einen einmal, wir fangen heute mal mit den Herren an. Michael Czauko, der von Volontariat bewegt zu uns gekommen ist. Er koordiniert für Steirer und Kärntner das Volontariatsangebot und war selbst als Volontär, ich glaube, in Ecuador, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Richtig, ja.
Und ihm zur Seite Vanessa Fischer, die ist Betriebswirtin, hat einen Master in European Studies und dann auch noch einen Master in Journalismus, den sie gerade an der University of Stirling macht. Und sie wird uns ein bisschen was von ihren Auslandsaufenthalten und Auslandspraktika erzählen, denn die haben sie zum Beispiel nach Spanien, Argentinien, Südafrika, Schottland eben und New York geführt. Willkommen und danke fürs Kommen.
Danke.
Ja, Herr Czauko, mal direkt die Frage an Sie, Volontariat bewegt, das stellt man sich dann so vor, man geht da ein Jahr ins Ausland und lernt eben nicht Prüfungen, sondern fürs Leben. Wenn wir Sie jetzt nochmal zurückblicken auf Ihr eigenes Jahr oder Halbjahr als Volontär in Ecuador, ganz profan gefragt, was haben Sie denn da gelernt, was haben Sie denn da mitgenommen?
Gelernt habe ich, glaube ich, in erster Linie, dass die Welt wesentlich größer ist, als man das vielleicht aus Österreich oder von Europa aus gerne glauben möchte. Und gelernt habe ich vor allem, dass da überall auf der Welt Menschen leben, deren Leben sich meinem eigentlich sehr ähnelt in manchen Bereichen und in manchen Bereichen einfach frappierend anders ist, vor allem was die Chancen eigentlich angeht. Ja. Also die Chancengleichheit ist auf der Welt sicher nicht gleichmäßig verteilt. Und das war, glaube ich, eine der wesentlichsten Erfahrungen, einer der wesentlichsten Lerneffekte, einfach zu merken, okay, es sind alles Menschen auf der Welt, alle teilen irgendwie wesentliche Grundbedürfnisse, das Streben nach Glück. Gleichzeitig sind da aber die Startaufstellungen ganz unterschiedlich, ja.
Sie sind ja grundsätzlich Religionspädagoge, beziehungsweise studieren das noch.
Genau, ja.
Was haben Sie da im Volontariat gemacht? Haben Sie da jetzt in Ecuador katholische Religion unterrichtet oder wie darf man sich das vorstellen?
Also eigentlich keineswegs. Ich habe das Volontariat direkt nach der Matura gemacht, also noch vor meinem Studium. Und meine Tätigkeit als Freiwilliger in dem Projekt war eigentlich hauptsächlich auf die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in dem Projekt ausgerichtet. Das heißt, es war ganz viel, Hausübungsbetreuung war wesentlicher Bestandteil des Ganzen. Darüber hinaus aber auch Nachmittagsbetreuung, also Freizeitpädagogik, Spiele spielen, Fußball, Turniere organisieren, Ausflüge organisieren und so weiter. Im Wesentlichen ist die Arbeit einfach im direkten Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen bestanden und darin da Beziehungsarbeit zu leisten, ja. Mhm. Vorbild sein, vielleicht hin und wieder Schulter zum Anlehnen bieten, einfach Bezugsperson sein in diesem Jahr.
Waren das jetzt Kinder, die in geregelten, also nach europäischem Maßstab geregelten Verhältnissen aufwachsen oder war das Waisenhäuser? Wie darf man sich das vorstellen? Mhm.
Das Projekt hat unterschiedliche Schwerpunkte gehabt. Der Teil, wo ich hauptsächlich tätig war, war einer für Kinder und Jugendliche, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr in ihren eigentlichen Familien, in ihren Stammfamilien leben konnten. Meistens aufgrund familiärer Gewalt, extremer Verwahrlosung, durch sehr große Armut, Drogenmissbrauch und so weiter. Und die Kinder wurden dann durch den Staat aus ihren Familien herausgenommen und für bestimmte Zeit in unser Projekt gebracht, mit dem Ziel, eine Ersatzfamilie zu finden. Im schlimmsten Fall, im besten Fall hat man die Umstände in der Familie selbst weitestgehend stabilisieren können, um dann die Kinder wieder in die Familie zurückzuschicken. Ja. Und in diesem Prozess haben wir sie begleitet. Also die haben währenddessen ganz normal die Schule fortgesetzt und so weiter. Aber wichtig war es einfach, die Kinder und Jugendlichen an der Hand zu nehmen und irgendwie eine Stütze zu sein. Ja. Also das ist unglaublich, denke ich mal, was manche Menschen in einem sehr jungen Alter erlebt haben und durchmachen müssen. Und da war es dann für mich persönlich eigentlich umso erstaunlicher und auch erfreulich, wie viel Energie und wie viel Freude die trotzdem an den Tag legen, ja. Also Resilienz ist ein Begriff, der ist in den letzten Jahren sehr groß geworden und das ist genau das, was da sehr stark ausgeprägt ist und wo man sich, glaube ich, eine dicke Scheibe abschneiden kann, ja.
Dass Sie da mit 18 Jahren in so eine doch verantwortungsvolle Rolle reinschlüpfen, das war für Sie gar kein Problem?
Sagen wir so, es war durchaus von Herausforderungen geprägtes Jahr. Aber de facto war ich nicht alleine in der Situation, sondern in ein Projekt eingebunden mit Hauptamtlichen, mit den Projektverantwortlichen Und dadurch war das eine geteilte Verantwortung. Ja, also man steht nicht alleine da, so muss man das richtig sagen, ja.
Frau Fischer, als Sie das erste Mal ins Ausland gegangen sind für Praktikum oder Auslandssemester, wie war das da, die Erfahrung, und wohin hat Sie getrieben, und vor allem auch, wie wählt man sich da so die Ziele aus?
Also mein erstes Praktikum habe ich in New York absolviert, und ich sage einmal, das ist halt schon ein Unterschied, wenn man aus einer Kleinstadt wie Villach dann plötzlich in einer Metropole New York landet. Da kommt dann wirklich einiges auf einen zu. Man muss sich einfach selbst organisieren, selbst Routinen in den Tag bringen.
Was haben Sie dann gemacht in New York?
Ich habe bei einer Werbeagentur gearbeitet.
Als Maturantin, oder wie war da zuerst der Status, oder waren Sie da schon?
Ich habe es im Zuge eben meines Bachelorstudiums gemacht. Und dadurch, dass ich eben die erste Chance auf ein Auslandssemester verpasst habe, mich zu spät angemeldet habe und ich war zu schüchtern und ängstlich, habe ich dann eben die Chance ergriffen, das Auslandspraktikum in New York eben zu absolvieren. Und New York deswegen, weil ich immer schon irgendwie auf Extreme gestanden bin. Ich wollte einfach mal ins kalte Wasser springen, schauen, was auf mich zukommt. Habe ich, wenn ich ehrlich bin, auch wenig davor informiert. Und habe Anfang Schwierigkeiten gehabt, aber hat dann super geklappt. Ich bin sehr selbstständig geworden. Ich habe vorher bei meiner Familie gewohnt, und wenn man das so kennt, die Mama wascht die Wäsche, der Papa kocht, und das ist halt etwas, was man einfach dann alles selbst machen muss auch. Der Weg in die Arbeit, das ganze organisatorische, war schon Herausforderung am Anfang.
Cool, also das heißt, Sie können jetzt nicht nur waschen und hausfreuliche Tätigkeiten machen, sondern Sie haben auch noch einiges anderes auch gelernt. Wie alt waren Sie da, als Sie nach New York gegangen sind?
Das war 2015.
Das heißt, vor 4 Jahren, 22?
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Und seither hat Sie es immer weiter getrieben, von einem Ort an den nächsten Ort, und so ein bisschen Reisende habe ich da Ihrem Lebenslauf entnommen, Südafrika, Argentinien. Was war dann die weitere Motivation? Tut man sich dann auch schwer mit dem Heimkommen wieder?
Ja, seit meinem Aufenthalt in New York habe ich eben gemerkt, wie bereichernd es eben ist, mit Menschen von verschiedenen Nationalitäten eben zusammenzukommen, sich mit denen auszutauschen. Was ich ja gemerkt habe, dass eben die Freundschaften, die man im Ausland knüpft, auch bleiben. Es sind einfach ganz andere Verbindungen. Man kommt dorthin, die Leute haben eben den gleichen, also die kommen auch eben von einem anderen Land. So hast du schon einmal irgendwie eine Gemeinsamkeit. Ich wollte dann einfach auch mehr sehen, verschiedene Kulturen, verschiedene Destinationen. Und ja, deswegen sind meine Auslandsaufenthalte ja eben so unterschiedlich. Also Südafrika, New York, Argentinien. Ich wollte da eine andere Sprache lernen, im Spanisch. Und deswegen auch mein Studium in Spanien. Ich wollte vorher eben schon ein paar Spanischkenntnisse sammeln, deswegen bin ich dann nach Argentinien gegangen, mit 0 Spanischkenntnissen, war am Anfang sehr schwer. Also ich habe Italienisch können, aber das ist halt dann auch, also das ist halt irgendwie, da bin ich auch an meine Grenzen gestoßen, weil das hätte ich mir nicht gedacht, dass generell im südamerikanischen Raum oder eben in Spanien die Leute eben kaum eine andere Sprache sprechen. Und mit Englisch kommt man eigentlich nicht weit.
Wie war das eigentlich bei Ihnen mit dem Spanischen? Also Ecuador ist ja jetzt auch nicht gerade unbedingt die Sprachinsel des reinsten Spanischen. Wie schlägt man sich da als 19-Jähriger durch?
Ja, also es fällt die Frage, wie man das reinste Spanisch definiert. Tatsächlich war ich vorher schon als 17-Jähriger, also während meiner Schulzeit noch, in Argentinien auf Schüleraustausch und habe dort Spanisch gelernt, und ich würde sagen, die meisten Spanischsprachigen sind sich einer Meinung, dass das argentinische Spanische nicht das reinste Spanisch ist. Und jedenfalls habe ich schon gekonnt etwas, und dann war das durchaus leichter dann vor Ort. Im Allgemeinen ist es aber so, ich weiß nicht, wie das deine Erfahrung war, wenn man mal so in einer spanischsprachigen Welt eintaucht, das wirklich den ganzen Tag hört und ständig davon umgeben ist, dann tut man sich relativ schnell leicht damit, die Sprache zu sprechen. Natürlich noch lange nicht perfekt, aber fürs Alltägliche, fürs Herumkommen reicht's, und die Erfahrung machen auch die meisten Freiwilligen, dass sie trotz wenig Vorkenntnisse, natürlich nur rudimentären Vorkenntnissen, die man so mitbringt, die Sprache dann relativ schnell erlernen.
Die Sprachkomponente ist ja das eine bei einem Auslandsaufenthalt. Also wir als Europäer glauben ja, mit Englisch kommst du überall drüber. Dann hast du aber schon ein paar Kontinente in Übersee, wo es dann nicht mehr wirklich weitergeht auf der Ebene. Das zweite ist aber diese kulturelle Komponente, über die man sich schwer tut. Also ich habe selbst mein Auslandssemester in Spanien verbracht. Da war zum Beispiel schon mal die Unpünktlichkeit, die du als gelernter, aus einem Universitätsbetrieb kommender Europäer da natürlich schwer tust, wenn jetzt einmal so, naja, vamos a ver, wir treffen uns irgendwo in einer Dreiviertelstunden Zeitspanne. Also damit mal umzugehen, war für mich ein bisschen ein Kulturgap, sage ich jetzt. Wie ist es Ihnen beiden da ergangen? Vor allem dann in komplett unterschiedlichen Strukturen ja dann auch. Also im Jobleben in Amerika wird man wahrscheinlich noch pünktlicher sein müssen, als es bei uns der Fall ist. Umgekehrt, wenn du mit Jugendlichen in Ecuador arbeitest, wird die Phase wahrscheinlich wieder ja ein bisschen ausgedehnt sein, was man da an Pünktlichkeit versteht.
Also was das betrifft, war ich eigentlich ziemlich erfreut, weil ich bin eigentlich ein normaler, also ich war eigentlich immer ein sehr unpünktlicher Mensch, also war das eigentlich eher dann ein Vorteil. wo ich mir eher schwer getan habe, war die kulturelle Anpassung in Südafrika, was aber eher mit der Sicherheit zu tun hat. Also ich habe dort in einer Menschenrechtsorganisation gearbeitet, Anwaltskanzlei, und wir sind dann wirklich auch, sind dann auch zu Gebiete rausgefahren, die halt, wo Menschen unter ärmlichen Verhältnissen leben und die dann oft nicht einmal ein Ticket haben, in die Zentrale zu kommen, um Rechtsberatungen zu bekommen. Und wenn dann gesagt wird, ja, in einer Stunde müssen wir das verlassen, weil es kann sein, dass Aufstände kommen und Schießereien involviert sind, da denkt man halt dann schon über seine eigene Sicherheit dann teilweise nach. Also das waren eigentlich die Schwierigkeiten, die ich am meisten gehabt habe dort. Ja.
Mhm. Ja, zur Frage der Pünktlichkeit ist mit Argentinien auch so gegangen. Da sagt man so, ja, wir gehen auf die Party und dann, also wenn die Party um 8 beginnt, dann bin ich vielleicht um 10 oder um 11 da, aber das ist dann immer noch pünktlich. Also mit den Vereinbarungen, man gewöhnt sich daran, würde ich sagen. In Ecuador war es tatsächlich so, dass wir doch relativ pünktlich waren, also durchaus europäische Verhältnisse. Ich glaube, man lernt dann gewisse Dinge mit einer gewissen Gelassenheit zu sehen und von dieser europäischen Strenge oder ja, die vielleicht so inkorporiert haben, von davon ein bisschen abzusehen. Umgekehrt muss ich sagen, schätze ich das halt auch, dass man sich auf gewisse Vereinbarungen dann mehr oder weniger verlassen kann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Österreichern allen so pünktlich sind oder so. So korrekt, ja, wie wir das oft ausgeben.
Wenn wir uns aber jetzt an angehende Maturanten wenden und sagen, liebe Leute, jetzt habt ihr ja schon einiges gehört, was man so im Ausland erlebt, dann stehen ja nicht nur die Maturanten vor, sondern vor allem deren Eltern die Frage, auf die wir jetzt ein bisschen eingehen sollten, wie finanziert man sich das, wie leistet man sich das und vor allem ja dann immer die Sorge von Eltern, die jetzt noch immer an ein Pensionssystem glauben und dann sagen, meine Güte, du verlierst ja jetzt ein Jahr Arbeitszeit, wenn du da draußen bist. Wie ist das jetzt mal vor allem bei Volontariat bewegt, das ja eine Organisation ist? Kriegt man da Geld von euch? Kriegt man da was an Sozialversicherungsbeiträge? Ist man da irgendwie versichert, wenn man bei euch dabei ist? Wie läuft das jetzt einmal so auf der Ebene ab, die Eltern beschäftigen wird?
Ja, also prinzipiell ist es ein freiwilliger Einsatz, man bekommt da kein Gehalt dafür, weil es eine Sinn der Sache ist. Die Kosten eines Einsatzes belaufen sich bei uns so, also dass wir ein Spendensystem haben und die Freiwilligen gehen auf, also vor im Einsatz sammeln sie Spenden für einen Einsatz, finanzieren die sich somit. Im schlimmsten Fall, sagen wir, wenn man null Spenden sammelt, dann kostet so ein Einsatz 250 Euro im Monat, inklusive allem, also Flugversicherung, Impfung, Visa und so weiter, das ganze organisatorische, Verpflegung und Unterkunft vor Ort. Das klingt immer viel, weil man denkt sich, man engagiert sich eh schon ehrenamtlich. Ich denke mal, wenn man es umrechnet, sagen wir, in Österreich zu bleiben und zu studieren, also ist nicht günstiger, da kostet das Studentenzimmer mindestens diese 250 Euro und dann Lebenskosten noch dazu. Und das rechne ich mir ganz gerne so auf. Also ich glaube, finanziell ist es nichts, was unmöglich ist, ja, für die meisten Familien. Und abgesehen davon ist man natürlich versichert. Also es gibt eine Auslandsversicherung, es gibt eine Rückreiseversicherung. Und es ist ein anerkanntes freiwilliges soziales Jahr, das heißt, die Sozialversicherungsbeträge werden eingezahlt.
Immerhin, also man verliert kein Jahr, weil genau. Das ist immer die große Sorge vieler Eltern.
Genau, auch die Familienbeihilfe wird verlängert um dieses eine Jahr, oder also wird währenddessen ausgezahlt, Entschuldigung. Also man verliert es nicht dadurch, dass man jetzt nicht gleich ins Studium oder wo auch sonst einsteigt. Ja.
Okay, das ist, glaube ich, eine wichtige Info für jemanden, der sich jetzt interessieren anfängt. Frau Fischer, Sie haben ja, glaube ich, auch Auslandssemester gemacht, jetzt so im klassischen Sinn, oder? So Erasmus und andere Exchange-Programme. Wie schwierig war für Sie, die Administration da zu handeln? Wie oft steht man da vor einem Formular oder mittlerweile halt ein Webformular und denkt sich, oh, Himmel, das ist jetzt das 18. Formular, das ich ausfüllen muss, dabei möchte ich nur eine schöne Auslandserfahrung machen?
Ja, also ich muss schon sagen, der bürokratische Aufwand, der ist echt sehr hoch. Ich habe meistens mit so Organisationen, Agenturen eben mit dort beworben. Und ja, mal dieses ganze Ausfüllen von diesen zig Formularen. Dann zum Beispiel New York habe ich dann noch aufs Konsulat gehen müssen. Dann wieder was hinschicken, was unterschreiben. Also da geht schon sehr viel Zeit drauf. Man muss da schon so 3-4 Monate einrechnen. Also in New York war es der Fall. Obwohl es mit den Agenturen jetzt dann eh einfach geht, New York habe ich das alles eben selbst gemacht, da habe ich keine Agentur gehabt, da habe ich mich selbst beworben. Ja, der Nachteil an der Agentur ist halt, dass die lassen sich das auch sehr gut zahlen. Da braucht man nichts schönreden. Ich habe da um die 4.000 Euro ausgegeben für so ein Praktikum. Es wird aber alles auch geregelt, was das Visum betrifft, ja, was die Unterkunft betrifft. Das ist dann schon alles mit inkludiert.
Okay, also zumindest dann, man zahlt dafür, dass man da ein bisschen weniger Stress hat sozusagen.
Genau.
Reden wir jetzt noch einmal über den Kern dieses Auslandsaufenthaltes. Jetzt bei der Frau Fischer insgesamt, ich glaube, 2,5 Jahre, die man auf verschiedenen Orten der Welt verbracht hat. Beim Herrn Schauker haben wir gehört, Argentinien, später dann Ecuador. Was ist denn jetzt so der Benefit, auch mit dem Abstand, wo man sagt, da habe ich davon profitiert, aber auch manchmal lernt man ja viel auch über sich selber, dass man vielleicht nicht wahrhaben wollte zuerst und dann in einem Auslandssemester dann diesen Lernprozess auch an sich selber beobachten kann, ein bisschen eine Veränderung an sich beobachten kann. Wir machen jetzt erst einmal den Seelenstrip, das hinlegen, was er im Ausland über sich gelernt hat.
Also was ich gelernt habe, zum einen ist, dass man die Lebensqualität, was man hier in Österreich hat, eigentlich, wenn man noch nie im Ausland war, als selbstverständlich ansieht. Wenn man aber dann im Ausland ist und dann sieht, wie andere, wie man sich anpassen muss an gewisse Situationen und wie man sieht, dass es eigentlich für gewisse Menschen, also die Vorzüge, was wir haben, nicht selbstverständlich ist, dann lernt man es einfach, wenn man zurückkommt, viel mehr zu schätzen. Also das Ausland hat mich viel selbstständiger gemacht, hat mich dazu angeregt, Selbstverantwortung zu übernehmen für mein Handeln. Und ja, es ist etwas, was ich einfach jedem empfehlen würde.
Ist bei Ihnen jetzt die Auslandsphase schon abgeschlossen? Also ich weiß, Sie machen jetzt noch Ihren Master in Stirling fertig für Journalismus. Wie soll es dann weitergehen? Steht jetzt schon der nächste Stecknadelkopf auf einer Landkarte irgendwo eingepinnt und da ist dann das nächste Ziel am nächsten Kontinent?
Also ich muss sagen, im Moment einmal nicht. Ich muss auch sagen, ich muss auch wieder am Anfang sparen, um mir die nächste Reise wieder leisten zu können. Ja, ich schreibe jetzt einmal meine Masterarbeit fertig im Sommer und so im Moment passt es mir eigentlich sehr gut. Ich muss ja schauen, dass ich wieder mal ankomme, mich wieder mal in Alltag einlebe. Ja.
Herr Jakob, bei Ihnen, ich glaube, das Studium steht jetzt auch knapp vor dem Abschluss, wenn ihr das richtig. Sie ja, nicken ja. Vor.
Das ist immer mit Vorsicht zu genießen, so eine Aussage, was nur meine Eltern zuhören. Dann ist es bindend.
Okay, gut. Gehen wir jetzt davon einmal aus, die Eltern hören nicht zu und Sie können jetzt mal so frei von der Leber jetzt noch einmal die nächsten Reisepläne schmieden. Ist das überhaupt etwas, was Sie sich noch einmal vorstellen könnten, auch in anderer Struktur, vielleicht jetzt irgendwie in einem Auslandspraktikum oder sagen Sie, na, jetzt habe ich meine Auslandserfahrungen gesammelt, ich weiß darum, was wir in Österreich haben, ich möchte jetzt vielleicht auch irgendwie so mich niedersetteln und den nächsten Schritt in der Entwicklungsphase von mir selber machen.
Ja, ich muss sagen, das ist noch ziemlich offen bei mir. Prinzipiell ist das, glaube ich, schon eine Option, noch mal für längere Zeit ins Ausland zu gehen, um noch meinen Horizont ein bisschen mehr zu erweitern und vor allem Erfahrung zu sammeln. Umgekehrt, weil Sie vom Entwicklungsschritt geredet haben, also ich glaube, das Volontariat, also jede Auslandserfahrung, aber vor allem das Volontariat, war ganz ein wesentlicher Baustein in meiner persönlichen Entwicklung, der immer noch nachwirkt und was ich so am meisten, glaube ich, gelernt habe, ist einfach, wie unglaublich privilegiert wir sind, aber auch, wie stark die Welt einfach zusammenhängt und mit so einem erweiterten Horizont auf die Welt oder was die Welt alles ist und wie wir alle Menschen darauf Einfluss nehmen und zusammenleben. Ich glaube, das verändert viel daran, wie man dann zurück in Österreich sein Leben gestaltet. Und ganz vielen Freiwilligen geht so, die kommen dann eher zurück mit dem Schluss so, ja, irgendwie so, wie bisher kann es eigentlich nicht weitergehen. Also da muss sich was ändern. Also ganz stark, das ganz starke Verlangen spüren, sich entwicklungspolitisch zu engagieren und auch im Inland in sozialen Missständen, weil auch dafür wird man dann, habe ich den Eindruck, viel sensibler, wenn man das mal woanders erlebt hat. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, jetzt mal in Österreich zu bleiben und einfach da in diesen Bereich, im sozialen Bereich vor allem anzupacken und versuchen, Dinge möglichst zum Besseren zu wenden, ja.
Wenn sich jetzt junger Mensch interessieren angefangen hat für Volontariat bewegt, sie sind ja nicht die einzige oder sie vertreten jetzt nicht die einzige Organisation, die Volontäre vermittelt. Was muss ich denn da jetzt sozusagen meine ersten drei Dinge, die ich bedenken muss, wenn ich zu Ihnen kommen möchte, muss ich da schon mit einem vorgefertigten Plan gehen und sagen, in diesem Teil der Welt möchte ich oder habt ihr da so ein Bündel an Angeboten, auf den man auswählen kann oder keine Ahnung, wird es dann auch von Betreuerseite manchmal vielleicht sogar gesagt, lieber Herr oder liebes Fräulein XY, du bist vielleicht nicht unbedingt geeignet für die Tätigkeit in dem Land, ob deiner Persönlichkeitsstruktur, ob dem, wie du sich jetzt hier präsentiert hast oder auch ob deiner Erwartungshaltungen. Mhm.
Ja, tatsächlich ist es so, also wir nehmen die Arbeit, die vor Ort dann passieren soll, sehr ernst und dementsprechend schauen wir gut darauf, welche Eignungen die Bewerberinnen und Bewerber mitbringen. Das heißt, es wird, was uns wichtig ist, dass eine gewisse Affinität für die Jugendarbeit vorhanden ist, wenn nicht schon Erfahrung, weil wenn man zum ersten Mal mit Jugend und Kindern und Jugendlichen arbeitet und das in einer neuen Kultur, einer neuen Sprache, dann dürfte das eine ziemliche Überforderung sein. Also das ist was, wo wir schon gut schauen, dass da gewisse Erfahrung, ein gewisser Background schon dabei ist. Was war jetzt nochmal die Frage?
Würden Sie auch jemanden ablehnen?
Ja, es kommt, man muss es ganz ehrlich sagen, es wird nicht jeder aufgenommen, weil auch oft die Erwartung da ist, naja, ich möchte halt geschwind einmal helfen, vielleicht nur so 2-3 Wochen und dann möchte ich halt den Rest der Zeit genießen, herumreisen und so weiter. Sind ja alles legitime Wünsche, aber man muss halt sagen, so ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland ist ein Arbeitseinsatz. Und man darf damit nicht blauäugig herangehen. Also worauf wir unsere Vorbereitung, die sich über mehrere Wochenenden erstreckt, sehr genau achten, ist auch diese Erwartungshaltung ein bisschen zu relativieren. Ja, das Bild bietet sich an, man geht da als weißer Europäer so, paraphrasiert, ins Ausland und hilft dort und die warten ja eh nur darauf, dass jemand kommt, um zu helfen. Und das ist einfach überhaupt nicht der Fall. Das sind komplexe Strukturen in den Projekten, in den Ländern vor Ort. Da gibt es schon Projekte, die versuchen, an der Situation was zu ändern. Und man kommt als Freiwilliger hin, um mitzuhelfen. Das heißt, man ist ein Baustein, ein Rad in diesem ganzen Getriebe. Aber man ist eben nur ein Teil von dem Ganzen. Und der Rest passiert auch ohne einen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig zu lernen. Man kann einen kleinen Beitrag leisten, den kann man leisten. Aber viel mehr als das ist man eigentlich ein Lernender. Und das betonen wir ganz stark. Man nimmt immer mehr mit, als man dort lässt. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich eine Erfahrung. Es ist eine Lernerfahrung und kein Entwicklungseinsatz, keine Entwicklungshilfe. Ja.
Cool, dann sage ich Ihnen beiden ganz herzliches Dankeschön, dass wir so ausführlich haben darüber plaudern können, was es bewirkt, wenn man ins Ausland geht, ob man sich selbst und anderen Leuten damit was Gutes tun kann oder vielleicht auch ja sozusagen nochmal eine Überlegungsschleife eindrehen sollte, bevor man wirklich diesen Schritt wagt. Ihnen, liebe Zuhörer, ein ganz herzliches Dankeschön fürs Dabeibleiben. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Spotify, abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Player oder suchen Sie uns einfach auf der Homepage der kleinen Zeitung auf, die Stadtgespräche aus Klagenfurt und Villach. Man findet uns ganz einfach. Und freuen Sie sich schon auf die nächste Folge, wo wir noch einmal das Thema Matura, was nun bearbeiten werden. Da gibt es einen Experten vom AMS, der wird dann direkt im Austausch mit einer jungen Maturantin stehen und ihr einmal erklären, was verlangt die Wirtschaft, welche Jobs sind gefragt in Kärnten und in Österreich. Und sie wird ihnen dann sagen, was bildet man sich eigentlich als junger Mensch sozusagen vom Leben ein, was könnte es einem bringen und welche Chancen will man ergreifen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.